Vor großen Übergängen im Leben brauchen Menschen Orientierung. Was trägt wirklich, wenn Sicherheiten wanken und Neues vor der Tür steht? So standen auch die Kinder Israels kurz davor, das gute Land einzunehmen, und Gott ließ sie durch Mose noch einmal innehalten. Er erinnerte sie daran, wer er ist, wie er gehandelt hat und wie sie leben sollten, damit die Segnungen des Landes sie nicht von ihm wegziehen, sondern tiefer an ihm binden. Ein heiliges Volk inmitten fremder Götter. Mitten im verheißenen Land stand Israel einer Wirklichkeit gegenüber, die weit über Politik und Grenzfragen hinausging. Die Völker, denen sie begegneten, waren Träger eines Götzendienstes, der tief in das Dämonische hineinreichte. Darum blieb es nicht bei der Mahnung, sich fernzuhalten, die Altäre sollten niedergerissen, die Kultsäulen zerschlagen, die Götzenbilder verbrannt werden. Es heißt in 5. Mose Kapitel 7 Vers 5, sondern so sollt ihr an ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre geschnitzten Bilder mit Feuer verbrennen. Der Eifer Gottes wirkt hier auf den ersten Blick hart, doch im Licht seines Wesens wird er als schützende Liebe erkennbar. Er verteidigt die Möglichkeit, dass ein Volk ihm allein gehört, ungeteilt, ohne dunkle Bindungen an Mächte, die den Menschen zerstören. Manche, die die Bibel nach ihrem natürlichen, menschlichen Denken lesen, sind vielleicht nicht einverstanden mit Gottes Gebot, die Völker im verheißenen Land zu vernichten. Nach göttlichem Denken jedoch mussten diese Völker ausgerottet werden, weil sie teuflisch waren und sich mit Dämonen vermischt hatten. Gott begründet dieses radikale Handeln damit, dass Israel sein Eigentumsvolk ist, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Wer einem solchen Gott gehört, kann nicht gleichzeitig an fremden Altären opfern, ohne innerlich stumpf zu werden. Götzendienst beginnt selten mit offener Abkehr, sondern mit einer leisen Verschiebung des Herzens, das Heilige wird gewöhnlich, das Fremde verliert seinen Schrecken. So erklärt sich die Schärfe des göttlichen Gebots, nicht, weil Gott ein Volk vernichten wollte, sondern weil er sein eigenes Volk vor allmählicher innerer Zersetzung bewahrt. Übertragen auf heute stehen selten sichtbare Götzenbilder auf unseren Plätzen, doch die Macht der Bindungen ist dieselbe. Alles, was sich wie eine Ersatzquelle für Sinn und Sicherheit um unser Herz legt, Erfolg, Ansehen, Beziehungen, religiöse Selbstinszenierung, kann zu einem modernen Altar werden. Gott ruft nicht zuerst zu kultureller Isolation, sondern zur inneren Ungeteiltheit. Wenn sein Licht fällt, werden wir entdecken, wo wir heimlich Kompromisse geschlossen, wo wir fremde Säulen in unserem Inneren aufgerichtet haben. In solchen Momenten ist sein Reden kein kaltes Urteil, sondern ein Angebot der Freiheit. Das gute Land, das den allumfassenden Christus bezeichnet, ist nur dort in seiner Fülle genießbar, wo das Herz nicht geteilt ist. Wer innerlich an alten Altären festhält, kann in Christus nicht wirklich ruhen. Gerade deshalb führt Gott sein Volk immer wieder zum Anfang zurück, zu der Frage, wem es gehört und wen es anbetet. Wenn wir dieses Rufen hören und unsere versteckten Götzen nicht verteidigen, sondern vor ihm preisgeben, öffnet sich der Raum für eine neue Erfahrung seiner Nähe. Aus der Strenge seiner Warnungen wächst dann eine tiefe Ermutigung, wir sind nicht verurteilt, in Vermischung zu leben, sondern eingeladen, als sein Eigentum frei zu sein, ihn zu lieben und in Christus das gute Land ohne Bitterbeigeschmack zu genießen. Sondern so sollt ihr an ihnen tun, ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre geschnitzten Bilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gottes Ernst gegenüber dem Götzendienst ist Ausdruck seiner eifersüchtigen Liebe zu einem heiligen Volk. Wo er Altäre niederreißt, schützt er die Fähigkeit unseres Herzens, ihn ungeteilt zu lieben. Je klarer wir sehen, wie zerstörerisch jede vermischte Bindung ist, desto dankbarer können wir seine Zucht annehmen und in Christus eine Freiheit entdecken, in der das gute Land nicht mehr durch fremde Götter verdunkelt wird. Der treue Gott und das Bewahren des Christus. Mose richtet den Blick Israels weg von der Unsicherheit der eigenen Wege hin auf den Charakter Gottes. Nicht ihre Standhaftigkeit, sondern seine Treue bildet das Fundament der kommenden Zeit im Land. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Er hat sie aus dem Haus der Knechtschaft geführt, um ihnen nicht nur Freiheit, sondern eine Zukunft im Segen zu schenken. Segnungen, Fruchtbarkeit, Bewahrung vor Krankheiten, all das wird als Ausdruck seines feststehenden Bundes beschrieben, nicht als fragiler Lohn für überdurchschnittliche Frömmigkeit. In 7:9-15 wollte Mose dem Volk klar machen, dass Jehova, ihr Gott, der treue Gott ist, der den Bund und seine Huld denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, bis in die tausendste Generation, und dass er sie lieben, segnen und mehren. Die Frucht ihres Leibes und ihres Feldes, ihr Getreide, den neuen Wein, das frische Öl, den Nachwuchs ihres Viehs und die Jungen ihrer Herde, segnen und alle Krankheiten sowie jene bösen Gebrechen Ägyptens von ihnen hinwegnehmen würde. Im Licht des Neuen Testaments tritt Christus als Mitte aller Verheißungen hervor. In ihm fasst Gott seinen Bund zusammen, in ihm fließen alle Zusagen zu uns. Paulus schreibt, dass Gott uns in Christus mit jeder geistlichen Segnung gesegnet hat, und Jesus fasst den Willen Gottes über die Welt in einem Satz zusammen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So wie Israel die Gebote bewahren sollte, entspricht es heute dem Herzen Gottes, wenn wir den Christus bewahren, ihn nicht als einen Baustein unseres Lebens behandeln, sondern als den Raum, in dem unser ganzes Leben verankert ist. Wer Christus festhält, stellt sich unter den Schirm der göttlichen Treue. Das bedeutet nicht, dass die Wege leicht werden oder Mangel unbekannt bleibt, aber es bedeutet, dass Gottes Zusagen nicht mit unseren Schwächen wanken. In 5. Mose Kapitel 7 Verse 13-15 wird beschrieben, wie Gott sein Volk liebt, segnet, vermehrt und Krankheiten abwendet. In Christus erkennen wir hinter diesen Bildern die Zusage eines umfassenden Heils. Er trägt unsere Schuld, begleitet unser Wachstum, trägt uns durch Anfechtungen, und selbst wenn der äußere Mensch verfällt, bleibt der innere Mensch durch seine Gegenwart erneuert. Die Treue Gottes steht nicht am Rand unseres Lebens, sie umspannt es. Gerade weil Gott treu ist, bleibt der Ruf zu einem Herzen, das ihn liebt und seine Gebote achtet, so ernst. Nicht als Drohung, sondern als Einladung, sich nicht von Ersatzsicherheiten einfangen zu lassen. Wo wir unser Vertrauen auf sichtbare Stützen verlagern, verlieren wir die Erfahrung der Ruhe, die aus seiner Treue kommt. Wenn wir dagegen Christus als unseren eigentlichen Halt bewahren, im Denken, im Empfinden, in unseren Entscheidungen, beginnt sich das, was Gott versprochen hat, still und beharrlich in unserem Alltag zu entfalten. Dann wird seine Treue nicht mehr nur Lehre, sondern erlebte Wirklichkeit, und das gute Land, das Christus ist, wird zu einem Raum, in dem wir getragen, korrigiert und zugleich reich gesegnet leben dürfen. So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder und den Zuwachs deiner Schafe, in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gottes Treue ist in Christus greifbar geworden und umspannt unser Leben mit einem Bund, der nicht von unserer Stärke abhängt. Je mehr wir Christus als Mitte bewahren, desto freier lösen wir uns von den brüchigen Sicherheiten, an die wir uns gewöhnt haben. In dieser Bewegung vom Selbstvertrauen hin zum Vertrauen auf den treuen Gott wächst eine stille Gewissheit, was er zugesagt hat, trägt durch Wüstenzeiten und Segenszeiten hindurch und macht das gute Land zu einem Ort wirklicher Bewahrung und stiller Freude. Leben aus Gottes Wort im guten Land. Bevor Israel das gute Land in seiner Fülle genießen sollte, lenkt Mose den Blick zurück auf den langen Weg durch die Wüste. Die Erinnerung ist kein sentimentaler Rückblick, sondern ein geistlicher Spiegel, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Demütigung, Hunger, Manna, das niemand kannte, all das war nicht zufällige Härte, sondern liebevolle Zucht. Gott nahm Israel das selbstverständliche Brot, um ihnen die tiefere Quelle des Lebens zu eröffnen. Ihr sollt euch an alle Wege erinnern, auf denen Jehova, euer Gott, euch diese 40 Jahre in der Wüste geführt hat, um euch zu demütigen und zu prüfen, damit er wisse, was in eurem Herzen war, ob ihr seine Gebote halten würdet oder nicht. Und er demütigte euch und ließ euch hungern und speiste euch mit dem Manna, das ihr nie gekannt hattet und das auch eure Väter nicht gekannt hatten, damit er euch wissen lasse, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Jehovas hervorgeht. Im Zentrum dieser Lektion steht das Wort, das später Christus in der Versuchung zitiert, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Das Volk sollte lernen, dass das eigentliche Leben nicht aus gesicherten Vorräten, sondern aus dem fortwährenden Reden Gottes kommt. Selbst die unscheinbaren Zeichen, Kleidung, die nicht verschliss, Füße, die nicht anschwollen, waren stille Predigten seiner fürsorglichen Gegenwart mitten in der Strenge. Die eigentliche Gefahr lag nicht in der Kargheit der Wüste, sondern im Überfluss des Landes. Mose zeichnet das Bild einer erfüllten Zukunft, Häuser werden gebaut, Herden vermehren sich, Silber und Gold nehmen zu. Gerade dann droht die innere Verschiebung, dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, herausführte. Wenn das Brot im Schrank, die Zahlen auf dem Konto, die Anerkennung der anderen stabil erscheinen, klingt der Satz, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, nur allzu plausibel. Vergessen beginnt, lange bevor Gott ausdrücklich verleugnet wird. Gottes Antwort auf diese Gefahr ist nicht primär die Androhung von Gericht, sondern die Einladung zur Erinnerung. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Wer zurückschaut und Gottes verborgene Spur in Wüstenzeiten erkennt, wird vorsichtiger, die Fruchtbarkeit des guten Landes dem eigenen Geschick zuzuschreiben. Die Erfahrungen von Mangel und Sucht erhalten im Rückblick einen anderen Klang, sie erweisen sich als Werkstatt eines Herzens, das lernen soll, von Gottes Wort zu leben, in Christus, dem wahren Mann vom Himmel, der sich selbst als Brot des Lebens schenkt. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Gottes Zucht und seine Versorgung gehören zusammen, in der Wüste lernt das Herz, von seinem Wort zu leben, im guten Land lernt es, den Geber nicht hinter den Gaben zu verlieren. Je bewusster wir Gottes Spur in vergangenen Engpässen wahrnehmen, desto freier können wir die Fülle genießen, ohne uns selbst ins Zentrum zu rücken. So wächst ein Lob, das nicht vom Wohlstand abhängig ist, sondern aus der Erfahrung lebt, dass Gott in Christus sowohl in der Kargheit als auch im Überfluss derselbe treue Vater bleibt. Herr Jesus Christus, danke, dass du der treue Gott bist, der uns aus der Knechtschaft herausgeführt hat und uns in das gute Land deiner Gegenwart bringen will. Du kennst die Götzen unseres Herzens besser als wir selbst und doch ziehst du uns liebevoll zu dir, damit wir dir als dein persönlicher Schatz gehören. Lass dein Wort in uns lebendig werden, damit wir nicht von äußerem Brot leben, sondern aus allem, was aus deinem Mund hervorgeht. Wo du uns demütigst und prüfst, schenke uns ein vertrauendes Herz, das deine väterliche Hand erkennt und nicht verbittert wird. Bewahre uns davor, uns auf unsere eigene Kraft, unseren Besitz und unsere Erfolge zu verlassen, und lehre uns, in Zeiten der Fülle ebenso abhängig von dir zu bleiben wie in Zeiten der Wüste. So stärke du unseren Glauben, dass wir den ganzen Christus festhalten und dich im Alltag als das gute Land genießen, das jede Not übersteigt. Amen.